fünften Tag oder nach dem siebten Tag, wenn man die ersten zwei Tage dazu rechnet, war, das war kein Willkommensgeheul oder keine Ovation, aber es war korrekt und es war anständig.
Ihr fragt euch sicher, wen ihr da gerade gehört habt. Das war mein Großvater, Dr. Rudolf Kokosch, der von der Ankunft in Oberbayern berichtet, als die Sudetendeutschen 1946 ausgesiedelt wurden aus dem Sudetenland. Und in diesem Abschnitt hat er gerade davon berichtet, wie die Ankunft in Miesbach verlaufen ist. Mein Name ist Franziska Kokosch und ich habe Ethnologie studiert und im letzten Semester die Lehrveranstaltung Deutsche in und aus dem östlichen Europa besucht. In dem Seminar haben wir uns mit Lebenswelten, mit der Vergangenheit, der Gegenwart von Deutschen in und aus dem östlichen Europa beschäftigt. Und zum Ende der Lehrveranstaltung war es unsere Aufgabe, einen Podcast zu erstellen. Und da ich über meinen Großvater, den ihr gerade schon gehört habt, sudetendeutsche Wurzeln habe, lag es für mich nahe, dass ich ihn interviewen möchte. Mein Großvater ist 91 Jahre alt und es hat jetzt tatsächlich perfekt gepasst, weil er, wir haben jetzt gerade Ende April 2021, in den letzten Monaten ohnehin viel seiner Erinnerungen aufgeschrieben. Also es sind ganz viele Seiten zusammengekommen und er hat sehr detailliert sein Leben aufgeschrieben und ich bin sehr überrascht, wie gut sich mein Großvater an alles erinnert, was für eine große geografische, historische und verwandtschaftliche Landkarte er in seinem Kopf hat und es ist sehr anschaulich. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht alle lesen, aber deswegen folgt jetzt auch das Interview, in dem ich mich vor allem mit den Jahren 1930 bis 46 und noch ein paar Jahre darüber hinaus beschäftige. Wie gesagt, mein Großvater ist 91 Jahre alt, wurde 1930 in der damaligen Tschechoslowakei geboren, hat da in verschiedenen Städten gelebt, das werdet ihr dann auch gleich selber hören, hat da seine Kindheit, einen Teil seiner Jugend verbracht und im nachfolgenden Interview frage ich ihn zunächst ein bisschen, wie eigentlich so sein Gefühl zum Sudetenland im Gegensatz zum Deutschland damals war, ob ihm das eigentlich bewusst war, ein bisschen zum deutsch-tschechoslowakischen Zusammenleben und fokussiere mich dann vor allem aber auf die Zeit, wie der Krieg dort erlebt wurde, wie das im Sudetenland abgelaufen ist, auf den Einmarsch der russischen Armee und sein eines Jahr Zwangsarbeit anschließend im Kohlebergbau und schließlich auf die Umsiedlung der Familie 1946 und die anschließende Zeit in der, wie mein Großvater dann auch sagt, zweiten Heimat in Oberbayern. Abschließend unterhalten wir uns noch kurz darüber, wie es für uns beide war, dieses Interview zu machen, wie sich das Interesse der Enkelgeneration anfühlt und wie es für ihn ist, nochmal über diese Zeit zu sprechen. Vorher noch kurz zur Begriffsklärung. Die Sudeten sind ein mitteleuropäisches Gebirge und der Begriff Sudetendeutsche ist eine Bezeichnung für die im ehemaligen Böhmen, Mähren und österreichisch-Schlesien lebenden Deutschen. Der Begriff Sudetenland wurde von Autoren zu unterschiedlichen Zeiten verschieden verwendet, politisch, geografisch. Auf jeden Fall ist es eben ein Gebiet im Dreiländer oder war ein Gebiet im Dreiländereck Tschechien, Polen, Deutschland, also heutigen Länder, war bis 1918 Teil des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarns, ab 1918 dann Tschechoslowakei. 1938 wurde das Sudetenland annektiert als Protektorat Böhmen und Mähren, wurde also Deutsches Reich. Und anschließend nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder Tschechoslowakei. Heute ist es Tschechien, weil sich Tschechien und Slowakei und die Slowakei 1990 trennten. In diesem Dreiländereck gibt es eigentlich eine jahrhundertelange Siedlungsgeschichte von Slawen und Deutschen. Also jahrhundertelang lebten diese Volksgruppen dort eigentlich zusammen. Und wie bereits erwähnt, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende der Herrschaft der Nationalsozialisten, gab es dann durch die Tschechoslowakei einen Erlass, die sogenannten Beneš-Dekrete, und es kam zur Vertreibung von der ungefähr 3 Millionen in der Tschechoslowakei lebenden Deutschen, also zur Aussiedlung, wovon die meisten nach Bayern ausgesiedelt wurden. Darunter mein Großvater und seine Eltern. Und über diesen Lebensabschnitt unterhalten wir uns jetzt gleich. Ein Hinweis vielleicht noch, ihr werdet das wahrscheinlich merken. Hin und wieder habe ich Antworten meines Großvaters ein wenig zurecht bzw. abgeschnitten. Das hat den Inhalt nicht verändert oder hat den Inhalt nicht abgeändert. Ich habe das einfach zur besseren Zuhörbarkeit quasi gemacht, weil mein Großvater manchmal doch dann etwas ausgeholt hat. Es war auch alles sehr interessant, aber damit man einfacher hier beim Podcast dabei bleiben kann, werdet ihr es merken, manchmal habe ich es in etwas wenig geschnitten, die Fragen und Antworten. Okay, Opa, dann fangen wir mal an mit dem ersten Abschnitt. Den habe ich ja direkt bei deiner Geburt begonnen, bis 1945. Und meine erste Frage lautet einfach, wo und wann du geboren bist. Also ich weiß ja, dass du in der Slowakei geboren bist. Ja.
Geboren 6.1.30 in Slovenský Meda, in Slowakisch Meda. Heute heißt die Stadt Balaríkovo. Ich war damals Tschechoslowakei. Das liegt etwa 50 Kilometer östlich von Pressburg. Mhm. Bis 1918 war dieses Land österreichische Ungarn, deshalb auch sehr starke ungarische Einschläge. Dann wurde es Tschechien, dann wurde es Deutschland und heute ist es inzwischen wieder selbstständige Slowakei. Und mein Name ist Rudolf Kokosch und ich bin 91 Jahre alt, bin Bergingenieur und habe eben von 1930 bis 1932 mit meinen Eltern in der Slowakei gelebt. Dann ab 1933 bis 1940 in Freudenthal, im deutschsprachigen Gebiet der damaligen Tschechoslowakei. Wir kommen darauf zurück. Das ist dann auch meine erste Heimat geworden, weil dort auch alle Verwandten meiner Eltern wohnen, in Olmütz und in Zschopau und die Arbeitsplätze. Dann kam der brutale Krieg, dann kam die Abschottung. Und mein Vater zunächst mal in Schönstein Schlossgärtner, sein erwünschtes Ziel, mit dem Ergebnis aber, dass er halt im August 1941 Soldat werden musste und im Krieg das Glück hatte, nicht an die Front zu kommen, sondern als Pionier nach Norwegen. Mhm. Er war also bis 1948 dann anschließend nach Norwegen in französischer Kriegsgefangenschaft und kam erst am Anfang Februar 1948 wieder zu uns zurück. Wir waren inzwischen, aber zurück heißt eben in dem Fall schon nicht mehr nach Schönstein oder nach Troppau, sondern nach Oberbayern, wo wir ausgesiedelt worden sind im Jahr 1947, meine Mutter und ich. Dort habe ich dann auch die Abiturprüfung ablegen können, weil ich weiter zur Schule gehen konnte, da kommen wir darauf zurück. Und dieses Oberbayern ist dann auch, weil ich die schönste Jugendzeit dort verbracht habe, meine zweite Heimat geworden.
Du weißt ja, dass sich unser Seminar mit Deutschen in Osteuropa beschäftigt. Und da ist jetzt meine Frage an dich, ob dir das als Kind eigentlich bewusst war, dass ihr gar nicht im Inland sozusagen lebt, sondern dass ihr im Sudetenland und nicht im, in Anführungszeichen, richtigen Deutschland lebt.
Ja, und dazu ganz kurz Folgendes. Meine Eltern und ich waren in der vollen Schulzeit in rein deutschsprachigen Schulen gegangen. Wir waren perfekt in der deutschen Sprache in Wort und Schrift, in der tschechischen Sprache meine Mutter, weil sie immerhin aus einer der sogenannten Misch-Ehen bestanden, stammte. Ihr Vater war Tscheche, ihre Mutter rein Deutsche. Sie war aber in Wort und Sprache, das heißt in Schrift und in Sprache im Deutschen
wie im Tschechischen gleich gut und sehr gut, weil sie hervorragende Volksschulzeugnisse mitgebracht hat. Mein Vater war nur im Wort Tschechisch, nicht in der Schrift, aber im Wort dafür umso perfekter. Dazu muss man sagen, die Zweisprachigkeit galt für die ganze Tschechoslowakei 1918 bis 1938. Dass neben der CSR es einen deutschen 80-Millionen-Staat mit fast nur Deutschen gab, davon bekam ich erstmals 1936 bei der Olympiade in Berlin eine Ahnung. Durch Radioberichte von den Olympischen Spielen, die mein Vater hörte, 1938 bei dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht und besonders bei dem Hitlerbesuch in Freudenthal. Ich konnte Hitler aus dem ersten Stock eines Hauses unmittelbar neben der Straße, die er ganz unten beim Eingang in den Oberring passieren musste. Der blickte sogar noch hoch. Ich kann mich an seinen Blick tatsächlich noch erinnern. Dann wurde ich also auch, und da wurde mir auch das Deutsche Reich mit den rein deutschen oder überwiegend deutschen Bevölkerungsanteilen richtig bewusst. Ich wusste schon vorher von der Sehnsucht der sudetendeutschen Mehrheit, als Gau 1918, als beim Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie zu Deutschland zu kommen, der Volksentscheid ging auch dahin, aber er wurde durch den Versailler-Betrag zunichte gemacht. Das Sudetenland fiel in Gänze als Nachfolgestaat in die Tschechoslowakei. Die Mutter entsprang einer Mischehe, hatte zwei tschechische verheiratete Schwestern und einen Bruder. Und die Schwester meines Vaters war mit einem Tschechen verheiratet. Also ich bin selbst durchaus entstamme ich einer Mischehe. Das alles hat dem Frieden, dem Familienfrieden in keiner Weise geschadet. Es war eben immer typisch, wir waren in der Tschechoslowakei gab es Tschechen, gab es Deutsche und es gab halt viele Mischehen und dazu gehörte meine Mutter, zum Teil aber auch mein Vater und bei uns war das dann rein Deutsch. Und dann kann ich noch vielleicht sagen, dass wir da trotzdem natürlich immer wieder erlebt haben und als Kindererlebnis die Geschichte in Prerau, als ich zu den Verwandten meiner Mutter irgendwo nach Prerau ins tiefe Meer hineinkam zur Ferienerholung und wir da saßen mit Kindern und da ein Flugzeug überflog und da entwickelte eine der Jungs, der war sicher älter als ich, seine Pistole aus der Tasche und schoss im Geiste das deutsche, den Niemzi-Aeroplan, das deutsche Flugzeug ab. Also da war durchaus zu erkennen, das Nationalbewusstsein und Unabhängigkeitsbewusstsein und Unfreundlichkeit gegenüber Deutschland auch bis in die Kinder hinein bekommen.
Wie alt warst du da? Wie alt warst du da, als diese Geschichte mit der Pistole in die Luft quasi, also mit der Scheinpistole, mit dem Flugzeug?
Bitte?
Da wart ihr Kinder, oder?
Ja. Das war etwa 37 muss das gewesen sein. Da war ich 7 Jahre.
Und
vielleicht war es auch schon 38.
Wie war denn dein Gefühl zu dieser Vorstellung, dass es noch einen ganzen deutschen Staat gibt, weil du hast ja auch mal von der Sehnsucht gesprochen. Ich weiß nicht, wie weit indessen deine Familie war.
Bei den Erwachsenen.
Okay.
Du darfst nicht vergessen, oder ich war damals ja wirklich 38.
Ja,
ich war ein
sehr
Kind
jung.
Mit 8 Jahren. Ich war viel zu sehr an die Familie angehängt und da war eigentlich irgendwie in großen Kategorien zu denken. Das sind Tschechen, und da gibt es einen Staat und da habe ich irgendwelche Sehnsucht. Also ich habe alles andere. Die Sehnsucht nach Deutschland, die kam erst, und das kann ich ruhig auch datieren, nach 38, als wir Deutsches Reich wurden. Und Gau 35 war eine der wichtigen Aktionen der deutschen Verwaltung, Kinderlandverschickung zu betreiben. Ich kam also plötzlich über die Kinderlandverschickung, 1,5 Tage Eisenbahnfahrt, an die Ostsee für 3 Wochen. Und da lernte wirklich dann, mein Gott, Breslau und was da alles war, bis nach Stettin hoch, das war ein riesiges Land und da gab es kein Tschechisch mehr, das war nur deutsche Stadt. Da habe ich dann richtig ins Bewusstsein bekommen, dass Deutschland eben ein Riesenland war im Vergleich zu dem relativ kleinen. Zahlenmäßig sind es ja keine 10 Millionen Tschechen, die da in dem Staat waren. Das andere waren ja damals noch Deutsche und Slowaken und Ungarn, haben wir ja gehört. Kurz und gut, da ist mir bewusst geworden, dass, und natürlich auch langsam durch den Schulunterricht, denn der Blick auf die Landkarte und die Geografie und die Erdkunde von Tschechien, von Deutschland, von Europa, das ist ja mit das Erste, was einem in der Erdkunde beigebracht wird. Und das wurde uns und auch mir speziell dann bewusster.
Okay, gut.
Abgesehen davon war ich ein wahnsinniger Fußballsportsfreund und habe natürlich dann sofort darauf geachtet, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und plötzlich waren das Wiener und waren das Westfalen und waren das Hamburger und waren das Dresdner. Der Trainer war ja der Dresdner, ehemalige Dresdner Coach, also der deutschen Nationalmannschaft, auch nach 45 noch. Da war dann also Deutschland längst für mich ein Begriff, aber eben Sudetenland nur ein kleiner Teil davon.
Okay, verstehe. Jetzt kommen wir 1945, also es kam zur Schließung der Schulen. Und da wollte ich dich fragen, wie hast du das erlebt, dass die Schulen geschlossen wurden? War dir bewusst, was passiert oder dass jetzt Krieg ist? Und wie hast du das erlebt?
Mitte 1944 war der Schulbetrieb in Troppau noch ganz normal. Ohne Ausfälle, zum Teil schon mit pensionierten Lehrern, weil die aktiven Lehrer bei Soldaten waren. Dann kam im zweiten Halbjahr 1944 der Unterricht durch Fliegeralarme gestört. Da gab es die Vorfalarme, weil die Amerikaner und die Briten von Italien her mit Bombengeschwader nach Oberschlesien kamen, um das Industriegebiet zu bombardieren. Das hieß dann, dass die Schule abgeschlossen wurde. Die Stadtkinder gingen schnell nach Hause, die Dorfkinder oder die Fahrschüler sogenannten, wir blieben, wir mussten in den Keller. Okay. Die Front rückte langsam näher. Wir hatten eben immerhin dann auch schon in der Schule, in Schönstein, wahrscheinlich keine Schule mehr, denn dort wurde ein Verbandsplatz eingerichtet. Ich musste da Hilfsdienst leisten. Ich war ja 15 Jahre alt, also da konnte ich dann Helfer sein. Und ich habe auch sehr gut in Erinnerung, dass wir abseits vom, oder unmittelbar neben dem tschechischen Friedhof, an der tschechischen Kirche mussten wir Gräber ausheben und da wurden, ich erinnere mich an etwa 10, 12 Gräber von deutschen gefallenen Soldaten, die da beerdigt, ganz in Ordnung noch beerdigt wurden. Das war schon, als die Front sehr nahe war. Uns schlugen tatsächlich auch 150 Meter von unserem Haus entfernt zwei Granatschläge ein, aber unserem Haus ist nichts passiert. Und noch zum Krieg. Hunger habe ich in diesem ganzen Krieg nie verspielt. Wir waren Selbstversorger und wir hatten die Möglichkeit, wir haben uns gefreut, wenn der Vater ein Stückchen Schokolade brach, als Soldat, wenn er zum Urlaub kam und die Mutter über Kaffeebohnen. Kleidungssorgen hatten wir, denn es gab nur 100 Punkte auf jeder Kleiderkarte und ein Anzug für einen jungen Menschen, den ich in 2 Jahren ausgewachsen hatte, da war der Anzug schon weg. Also das war wirklich kläglich und war schnell, die Punkte schnell verbraucht. Und die tschechische Dominanz wurde immer deutlicher. Das muss ich auch sagen. Ich erinnere an das Beispiel, hier ist eine Speckseite, geh mal zu dem und dem hin, der ist da in dem und dem Geschäft beschäftigt, der bringt, die gibt dir dafür die Radioröhre für unser Radioapparat, der kaputt war. Also okay. Da waren die Tschechen längst an die Stellen auch gedrückt der Deutschen, die Soldaten wurden und das war also eine erkennbare Veränderung, dass die natürlich untereinander subversiv waren, ist sicher eine Selbstverständlichkeit.
Als die russische Armee dann gekommen ist, da habe ich, hattest du da zum Beispiel starke Angst oder wie hast du das erlebt? War dir da bewusst auch was passiert?
Pass auf. Am 5. Mai verlassen die letzten deutschen Soldaten Schönstein. In der Nacht vom 5. auf den 6.9. verbrachten meine Mutter, die Tante Mila, die Lise und ich im Kartoffelkeller unterhalb des Freibades der Grafen. Das war so ein Nebeneingang und der war einfach unterkellert, der Raum. Und da dachte keiner dran, dass da vielleicht sich jemand verstecken könnte. Wir haben Stroh reingepackt und haben da übernächtigt und erwartet, was da kommen würde. Gegen 22 Uhr haben wir noch die Sprengung der beiden Hosnitzbrücken in Schönstein erlebt, als lauten Schlag. Und am 6.5. um 4.20 Uhr finde ich in den Tagebuchaufzeichnungen einer der Russen, der Grafentöchter, die Russen sind im Schloss, sie sind im Dorf, die russischen Offiziere verlangen bei uns im Schloss Schnaps. Sie wollen den Weg zur Schnapsbrennerei wissen, sie wollen Alkohol, sie wollen Wodka. Woher die das wussten, dass da die Brennerei war, und woher die das wussten, dass sie bei den Grafen das fanden, das war sicher Denunziantentum der Tschechen, aber das gehörte zum Krieg. Wir trauten uns aus dem Keller, wurden bedrängt, natürlich auch nach Schnaps, aber nicht irgendwie körperlich attackiert. Aus dem Gartenhaus wurden wir rausgeschmissen, weil das die russischen Soldaten als Schlafzimmer und als Kneipentisch verwendet haben, das Haus. Denn die Mutter wird allerdings auch an diesem Tag schon von den Russen in die Försterei abgeführt. Wer hat sie wohl denunziert? Ich weiß das bis heute nicht. Um meine Angst und meine Sorgen um Mutter kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Ich war wie im Schock. Lise und ich, wir fanden Aufnahme im Schloss bei den Grafentöchtern und bei den Grafensöhnen. Wir halten da zusammen der Zukunft. Ich weiß auch nicht, wer mich damals verpflegt hat. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich gegessen habe. Ich weiß nur, dass die Lise und ich bei den Grafenkindern mit zusammen auch verpflegt und gewohnt haben, denn wir waren ja längst weg und meine Mutter kam erst ein paar Tage später von den Russen freigelassen. Immer wieder, ihr Deutsche, wir schießen euch tot. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, aber mit dem Hinweis, ja, da ist Wodka oder da schüttet ihr dort, waren die dann meistens auch zufrieden.
Mhm. Aber das heißt, so dass du stark Angst hattest, kannst du dich schon erinnern?
Direkten Angstzustände erinnern.
Okay.
Bei dem Grafen waren wir aufgehoben im Schloss und die Russen waren nicht so, dass sie jetzt zunächst jedenfalls bei weitem noch nicht uns irgendwie drangsaliert hätten oder, also abgesehen davon, dass sie halt eben meine Mutter weggeführt haben. Und ich war natürlich in Angst um meine Mutter. Aber ihr seid Deutsche und wir erschießen euch, wenn wir Lust haben. Ein Opfer war unser kleiner Hund Mökel, den sie einfach totgeschossen haben. Aber das in trat eine Soldatenkugel. Trotz allem war es aber kein körperlicher Schmerz. Das war alles noch, ich fasse das so zusammen, diesen Punkt, das war alles noch wie im Schock. Ich weiß zum Beispiel nicht, wann wörtlich genau an welchem Tag die Mutter zurückkam oder wo und was ich zu essen bekam. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Kann mich nicht mehr erinnern. Und ich habe das auch verdrängt, wahrscheinlich.
Ja. Mit 15, wie ich ja schon weiß, wurdest du ja dann zur Zwangsarbeit quasi verurteilt in den Steinekohlebergbau, ne?
Ja.
Wie hast du da reagiert und wie war das für dich? Wie ist das abgelaufen?
Ja, das kommt. Nach Tagen der Beruhigung beruhigte sich dann die Situation. Die russischen Soldaten, die Einquartierung zog weiter in Richtung Olmütz. Deutschland hatte schon kapituliert. Die Tschechen hatten den sogenannten Narodny Vybor gebildet. Das heißt, wörtlich übersetzt heißt das, Narod ist das Volk und Vybor heißt Ausschuss oder Kommission, also eine Volkskommission. Das heißt, das waren die kommandierenden Einheiten, das waren Leute aus dem Dorf, die sich zusammentaten, bevor die Verwaltung wieder eingegriffen hat, die tschechische. Schnell wurde ein Gesetz erlassen, Zwangsarbeit für Deutsche zwischen 15 und 50 für den Bergbau, zwischen 15 und 60 für Zwangsarbeit jeglicher Art. Und ich, bevor ich dann im September des Jahres 45 nach Ostholland in den Bergbau kam, Zwangsarbeit zu Hause, zunächst mal in der Gärtnerei, weil da schon ein neuer Gärtner sich installiert hatte, auch in unserem Haus. Wir waren da schon nicht mehr gesehen, wir durften noch ein bisschen was, als die Russen weg waren, rausholen, aber mehr war nicht mehr drin, der hatte das besetzt, hat auch Gott sei Dank hoffentlich unsere Haustiere versorgt und wir waren jedenfalls zu verpflichtet, uns jede Woche zu melden. Wir sind arbeitsbereit und wurden auch eingesetzt. Und ich habe die Beispiele schon genannt. Das Abführen von Pferden, das Bewachen von Rinderherden, alles das, was im Rahmen der Rückführung durch die russischen Armee schnell passierte, das war eben, wo Arbeitsplätze auch von den Tschechen gebraucht wurden, Arbeiter gebraucht wurden, da haben sie uns dahin geschickt. Und ich war jung, ich war Arbeit gewohnt, ich wurde nach 2 Minuten vom Arzt bei der Grubentauglichkeitsuntersuchung auch für grubentauglich erklärt, einmal alles in Ordnung, Zähne und so. Und das war nun eine deshalb so starke Erleichterung oder jedenfalls nicht so schwierig wie vielleicht zu erwarten, weil das ja ein zusammengestellter Transport war. Treppau hat einen Transport von 1200 Menschen, Deutschen aus dem ganzen Bezirk. Da waren Bauern dabei, die im Krieg geblieben, nicht Soldaten werden mussten. Da waren 15, ich habe viele Schulfreunde. Schwager, mein späterer Schwager, der Bruder von Gerlinde, also von meiner Frau, war da auch, kam auch auf demselben Transport nach Ostrau und auch Schulkameraden aus der Treppauer Zeit traf ich immer wieder. Ein Angstgefühl hatte ich also in der Zeit am allerwenigsten. Eher, soll ich schon sagen, Neugier und Gottvertrauen. Ich war immer Optimist, auch damals schon. Und selbst meine Mutter, die ihre Angstgefühle, wenn sie denn welche gehabt hat, und sie hat sicher welche gehabt, als sie mich verabschiedete, und zwar ohne Tränen. Sie hat mir noch Essen mitgegeben, sie hat mir noch eine Dose mit Kondensmilch als eiserne Reserve mitgegeben. Kurz und gut, mit 1200 Leuten fuhren wir in einem offenen Zug mit offenen Waggons nach Radvanitz bei Peterswald in der Nähe von Ostrau und wurden aufgeteilt in ein Arbeitslager, in dem dann 3 Tschechen, Hedwig, Fortschritt und Eugen, Fortschritt auf Tschechisch Bokrok, Eugen auf das Evgen, das Tschechische, und Hedwiga, das tschechische Wort für Hedwig. Wir wurden da aufgeteilt, wir kamen in Baracken und auch das war noch im Rahmen des Erträglichen. Das war natürlich Zwangsarbeit und keiner konnte ausbuchsen oder konnte Nein sagen. Aber wir waren eben die Deutschen, die zur Zwangsarbeit verpflichtet waren. Und ich verweise auf einen im deutschen Archiv der Rückkehr der Deutschen aus dem Osten des Bauern Hans Hane im Archiv der Bundesregierung, ein 12-bändiges Opus, das ich zu Hause stehen habe, die Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa. Und da ist also unter anderem auch mein Lager in Ostrau, Radvanitz, erwähnt, mit ausführlich von Herrn Hahn und vielen anderen Kommentaren dazu. Also das kann ich alles schwarz auf weiß belegen, was dazu gedruckt und geschrieben wurde. Ich konnte Tschechisch, ich konnte arbeiten, ich war beweglich, ich war sportlich, ich hatte die Kraft, alles aufzunehmen, wie es eben kam. Es gab viel schlimmere Schicksale, ältere Bayern, die zusammengebrochen sind, die das alles nicht ausgehaben.
Okay, jetzt haben wir gerade was von dir über die Zeit der Zwangsarbeit gehört, wie das abgelaufen ist. Und 1946 habt ihr als Familie, du und deine Mutter, dann davon erfahren, dass ihr umgesiedelt werden.
Ja.
Wie war das für dich und für deine Familie und wie ist es dann auch abgelaufen, diese Umsiedlung?
Ja, also ganz kurz und sehr bündig. Die Umsiedlung war bald in aller Munde, auch im Ostrauer Lager natürlich. Warum? Weil ab Mai, Juni 1946, der Winter war überstanden, der kalte, die ersten Transporte, es gab vorher schon wilde Transporte, denke an Brünn und Aussig, da sind Leute einfach zu Fuß zur Grenze geschickt worden und abgeschoben nach Österreich oder nach Deutschland. Aber da war dann das Potsdamer Abkommen, das eine ganz offizielle Vorschrift gegeben hat, wie die Vertreibung, die Aussiedlung der Otzun, wie das die Tschechen nannten, erfolgen sollte. Und das war dann schon im Juli soweit, dass alle Deutschen aus Schönstein, aus meinem Dorf, auch ausgesiedelt. Und zwar ohne meine Mutter natürlich, denn die konnte sagen, ich habe meinen Sohn im Bergwerk. Ich war also nach wie vor bis August, bis Ende August in Ostrau in der Steinkohle. Mir wurde sogar angeboten zum Schluss, ich könnte doch in Tschechoslowakei bleiben, ich könnte in ein offenes Lager kommen, nicht in ein Gefangenenlager, und ich könnte auch zur Bergschule gehen, ich könnte sogar Steiger werden und alles Mögliche. Das war alles schön und gut, ich habe aber Nein gesagt, weil ich sowohl an den Vater als auch an die Mutter danke. Konnte die Mutter ja gar nicht fragen und den Vater sowieso nicht, der war in Gefangenschaft. Aber es war klar, wenn alle Deutschen aus Schönstein ausgesiedelt wurden, da wollten wir nicht alleine zu Hause bleiben und womöglich uns da noch tschechisieren. Ende September wurde auch für die deutschen Bergleute die Aussiedlung freigegeben. Ich kriegte also einen Vimiersch, einen Abkehrschein von der Zeche, Deutsche zur Aussiedlung entlassen. Meine Mutter hielt diese Anweisung kurz vor mir. Grund, sie habe ein Hitlerbild in der Wohnung, sie habe das Haus oder wir hätten das Haus mit Hakenkreuzfahnen geschmückt. Ich kann dazu nur sagen, das stimmt nicht, bei Ihnen nicht, denn ich habe nie ein Hitlerbild gesehen und ich habe auch nie in meinem Haus oder an unserem Haus oder ich selber etwa gar oder mein Vater vorher ein Hakenkreuzfahne da angehießt. Das war eben die übliche Begründung. Hitlerbild, haben sie gedacht, steht in jedem Haus, also ist das auch ein Grund für die Aussiedlung. Für uns war dann am 10. Oktober 1946 die Einberufung in die Schule nach Troppau. Dort waren wir 2 Tage, wurden gefilzt, kontrolliert und am 12.10. morgens oder mittags um 14 Uhr ging der Zug ab in Richtung Grenze und am 17.10., 5 Tage später, sind wir in Dachau gelandet. Da haben wir dann gleichzeitig wieder das KZ kennengelernt, wurden dort aufgeteilt, der Transport von 2 Menschen aufgeteilt in 40 Waggons zu je 30 Leuten mit 50 Kilo Gepäck maximal zugelassen. Wir wurden aufgeteilt in die 3 Abschnitte Miesbach, Dillingen und schließlich Dillingen bei Günzburg und schließlich Niederbayern. Und wir hatten also das Glück, meine Mutter und ich nach Oberbayern zu kommen. Das war auch mal wieder ein richtiges Glücksmoment, denn Oberbayern ist viel, viel attraktiver und einfach schöner und überwältigender, wenn man dann aufwacht nach der ersten Nacht und plötzlich die Berge von Schliersee da um sich sieht und die grünen Felder, die grünen Wiesen. Das war eben auch schön.
Was ich dich fragen wollte, ist, wie du das empfunden hast. Also hast du das zum Beispiel als Zwang oder als ungerecht empfunden, dass ihr jetzt quasi gezwungen werdet, umzuziehen oder in ein anderes Land zu ziehen? Inwieweit war dir das bewusst, dass es jetzt quasi übergestülpt wird? Oder wie hast du das empfunden?
Ja, ich weiß zu viel und ich weiß, dass die Tschechen 1918 schon als Propaganda ihres Staates, als Leitlinie des Staates postuliert haben, Deutschland muss die Deutschen haben und wir wollen rein Tschechen sein. Und dieser Kampf hat sich natürlich entwickelt, diese Auseinandersetzung, und dieser Wunsch wurde immer deutlicher und er wurde dann ja auch 45 erfüllt. Und damals habe ich das auch nur wieder als, ja, ich darf das ruhig sagen, als Schicksal empfunden. Mhm. Es war eben so, dass die Deutschen weichen mussten, denn die Tschechen haben das Land beansprucht. Heute sage ich, das ist Gott sei Dank sogar so gewesen, ich würde nie mehr wieder zurückgehen wollen. Das sage ich nicht erst heute, sondern das habe ich auch schon sehr schnell gesagt, ganz schnell, und habe manchmal Widerspruch erlitten, weil das Leute nicht verstanden haben. Ich im Sinne eines künftigen Zusammenlebens ist es wirklich besser, wenn die Tschechen sagen können, wir sind selbstständig, wir sind alleine, wir sind unter uns und wir Deutschen haben Anschluss gefunden, Gott sei Dank, Sudetendeutschen in Deutschland, in Bayern besonders gut, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und inzwischen ist das ja, ich sage das im Abschlusswort nochmal, bei der dritten oder vierten Generation, also ihr habt schon fast gar keine, also eure Kinder, also wenn ich jetzt schon mal die Enkelgeneration rechne, die haben fast gar keine, die haben zwar noch Interesse dahin zu fahren, um das zu sehen, wie das mal war bei den Großeltern, aber da ist nicht mehr die Sehnsucht, dahin zurückzukommen. Mhm. Und ich bin froh, dass es so ist, denn die Tschechen sind zufrieden und wir sind zufrieden. Und ich kann nicht behaupten, dass wir das Schlechtere losgezogen haben.
Okay.
Ja, im Grunde genommen das Bessere losgezogen.
Okay. Dann kommen wir jetzt für meine Unterteilung zum dritten Abschnitt, nämlich als ihr in Bayern angekommen seid, in Miesbach, beziehungsweise in der Nähe von Miesbach. Wie war das denn da für ein Gefühl, als ihr da angekommen seid? Und wie ist es da abgelaufen, so in den ersten Tagen?
Ja, nach Ausschlafen, ich habe ja gesagt, der Empfang in Miesbach, nach dem fünften Tag oder nach dem siebten Tag, wenn man die ersten zwei Tage dazu rechnet, war kein Willkommensgeheul oder keine Ovation, aber es war korrekt und es war anständig. In dem Heim da, in der alten Schule, sind wir gut verpflegt worden, mit Suppe natürlich und einfach, und wir kriegten auch jeder eine Decke. Und wir wurden auch korrekt begrüßt und wir wurden dann auch nach weiteren zwei Tagen verteilt. Wir zum Beispiel an das Haus Nummer 37 in Wiesbach. In Wies, bei Wiesbach, bei den alten Nüßlers, nach Ausschlafen und ordentlichem Essen bei dem Rentner-Ehepaar Nüßler in Wies, bei Wiesbach, in einem kleinen Einfamilienhaus. Wir wurden einquartiert im Oberstock, also in einem Gästezimmer. Das hatte Strom, aber keine Heizung. Das Wasser gefror zu Eis im Winter. Das war für die Morgenwäsche, das war also immer spaßig. Kochen war für die Mutter nur unten möglich, auf einem kleinen Herd neben der Küche. Es gab sicher größere Zimmer und größere Möglichkeiten, Deutsch oder auch tatsächlich, andere Leute hat es da vielleicht besser, aber wir waren dafür bedient mit netten und verträglichen Leuten. Das war keine Liebeshochzeit, das war auch keine Liebesehe, das war aber ein vernünftiges Zusammenleben. Die beiden waren alt, hatten ihr Leben hinter sich und wir hatten vieles noch vor uns. Das war also schön. Das Eis war richtig dann aber gebrochen, nachdem ich an einem Tag einen Kubikmeter Holz für den alten Herrn Nüßler, der war 75 und konnte nicht mehr auf Beine steigen, auf Bäume steigen, der konnte auch nicht mehr wie das Axt schwingen zum Holz spalten. Nachdem ich ihm das gemacht habe in einem Tag, da hat er nur so geguckt, wie schnell das ging, war also richtig beeindruckt, dass ich da auch wenigstens arbeiten könnte und zupacken könnte. Und damit, von dem Dach durfte ich auch sein Werkzeug benutzen. Damit war das Eis gebrochen. Ich durfte also eigentlich alles machen und er war auch ein guter Gesprächspartner. Das Problem, Wohnung zu klein, ein, löste sich dann anderthalb Jahre später, als dann der Vater am 1. Februar 1948 aus der Kriegsgefangenschaft kam, sehr schnell. Der hat nämlich sofort Arbeit gesucht und Arbeit gefunden, und zwar etwa einen halben Kilometer entfernt auf dem Gut Lichtenau, auch zu Wies gehörig. Und da war auch eine kleine Gärtnerei, da war auch ein Glashaus. Diese Gärtnerei konnte er übernehmen, die war brachgelegen. Und da hat auch meine Mutter eine Arbeit gefunden. Dort haben wir auch ein großes Zimmer gehabt im Gesindehaus. Und da konnten wir, hatten wir Strom und Wasser und alle möglichen. Also von dem an sage ich jetzt mal als letzten Satz ganz langsam, aber auf der anderen Seite doch insgesamt sehr schnell, lief alles fast so wieder wie früher.
Okay. Und kannst du dich noch daran erinnern, oder wie haben allgemein die Deutschen dann zum Beispiel, weiß ich nicht, als dann Klassen vermischt wurden oder so, wie haben die auf die Sudetendeutschen reagiert?
Das ja, sagen? Das kann man schon beantworten. Es ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn wir mit der Mutter waren ja lange Zeit allein, zurückgezogen, gelebt. Das war keine große, sie hatte mit mir nur dann eine Arbeit gefunden, bei einer reicheren Bürgerhaushalt in der Nachbarschaft, brachte mir immer das Butterstückchen nach Hause zum Essen. Ich hatte aber das Glück, mit der Schule einen schnellen Anschluss zu finden. Und das war ja auch das Ziel der Mutter. Ich erinnere mich an Hanusch. Mit dem sind wir zusammen zur Oberschule nach Miesbach gegangen, zum Direktor Braunweiler. Und der hat uns dieses wunderschöne Angebot gemacht, nach dreiviertel Jahren Schulausfall, Januar 45, und wir waren inzwischen im Oktober 46. Und damals haben wir verlassen nach dem ersten Drittel. Die Nazis hatten im letzten Schuljahr sogar Dritteljahre, also Trimester. Da hatten wir nur das erste Trimesterzeugnis, das zweite, da kamen ja dann schon im Januar die Russen. Kurz und gut, mit dem Zeugnis des ersten Drittels 12. Klasse hat er uns in die 6. Klasse gelassen, trotz der langen Pause, und mit der Maßgabe, ja, also wenn ihr das nicht schafft, dann wiederholt er die Klasse. Mhm. Ich entscheide das so, fertig. Und das war eine der wunderbarsten und schönsten Entscheidungen, denn sie hat uns ein ganzes Jahr Leben erspart. Was neu war, war eben auch die Mädchen und die Schulen zusammen. Wir hatten sehr gute Lehrer, zum Teil selbst Flüchtlinge und damit auch Geschädigte und damit auch Verständige. Wir waren von den 20 Schülern 5 Sudetendeutsche und etwa 5 Flüchtlinge aus zerbombten Gebieten. Hamburger war einer, aus dem Ruhrgebiet waren 2, aus der Altmark war einer. Also das war zusammengewürfelt, sowohl was die Lehrer angeht, als auch was die Schule angeht, auch was die Schüler angeht. Und was hat es gebracht? Sehr schnell eine gemeinsame Klassengemeinschaft.
Also das heißt, so insgesamt war die Reaktion auf euch gut oder beziehungsweise zumindest nicht negativ. Und beziehungsweise war es sowieso relativ vermischt, zum Beispiel in der Schule.
Es war sowohl vermischt als auch bei den Jugendlichen am einfachsten.
Okay.
Am einfachsten. Bei den Eltern, die Arbeit gesucht haben, war es aber auch möglich, denn es war ja Kriegsverluste. Es waren noch viel kriegsgefangene Deutsche außerhalb Deutschlands. Es waren also mit dem beginnenden Aufbau auch Arbeitsplätze zu besetzen, und es gab auch keine brutale Arbeitslosigkeit. Wer wollte, der kriegte. Du darfst nicht vergessen, oder man darf nicht vergessen, Deutschland war zerschlagen, zerdroschen. Die wichtigsten Arbeiten waren erstmal die Straßen freizuräumen, die Häuserreste zu entkernen, damit man da wieder weitermachen konnte, damit man aufbauen konnte. Das Bauwesen explodierte. Also das war eine Zeit, die, naja, wie nach Sodom, wenn die Stadt wieder aufgebaut wird.
Mhm.
Und die Troppauer Sudetendeutschen trafen sich dann auch schon bei dem Zirkus Krone in München. Da gab die ersten Heimatblätter für Sudetendeutsche, auch für Schlesier. Heimatblatt Troppau, monatlich erschienen, Wir haben es jahrzehntelang bezogen, bis es dann eingeschlafen ist. Für Freudenthal das hat meine Schwiegermutter gesammelt, das haben wir gesammelt.
Dann komme ich jetzt mal zu der letzten Frage von diesem Abschnitt, von dem dritten Abschnitt. Und zwar, wie oder was, du hast ja von Bayern oder von Miesbach, sprichst du in deinen Erinnerungen ja dann auch von einer zweiten Heimat. Und da ist meine Frage, ab wann würdest du sagen, hat sich dieses Gefühl eingestellt, dass das jetzt eine neue Heimat ist? Und wie ist Bayern zu deiner zweiten Heimat geworden?
Was darf ich dazu sagen? Wir hatten eine gute Schule, wir hatten die Möglichkeit, Abitur zu machen, wir hatten eine Perspektive. Das ist ja ungeheuer viel. Zweitens, wir hatten eine herrliche Landschaft vorgefunden. Blühen, grüne Wiesen und das nach einem schneereichen Winter. Wir hatten die Mangfall, wir hatten den Tegernsee, wir hatten den Schliersee, wir hatten die bayerischen, die Schlierseer und die Miesbacher Berge vor uns, die Brecherspitze. Das dauerte nicht lange. Da machten wir, ich war ja in der Schule, der Schuldirektor war unser Klassenlehrer, für Abiturklassen machte er das immer selber. Der hat uns auf den Wandertagen zum ersten Mal auf die Brecherspitze geführt und hat uns vorgeführt, wie man eben Bergwanderungen macht. Wir hatten Theaterbesuch in München mit der Deutschlehrerin Dr. Scheppach. Wir hatten Bergwanderungen, wir haben selber, der Heinz Hanisch und ich, zu Fuß marschiert von Miesbach nach zum Tegernsee, nach Schliersee. Wir haben eine Radtour gemacht mit dem Heinz Hanisch nach Garmisch-Partenkirchen und nicht vergessen, ganz offen und ehrlich, ich hatte in der Anne Zanger meine große Schülerliebe gefunden. Das ist natürlich auch ein richtiges, erhebendes Gefühl, ich darf das ruhig so sagen. Und im Ganzen waren eben die Bayern ein liebenswertes Volk. Ich habe ein einziges Mal, da allerdings mit richtig bösartiger, ich will das nicht weiter erörtern, bin ich als Hurenflüchtling im Oberbayerischen, Hurenflüchtling bezeichnet worden von einem Elternherrn. Also aber das ist das einzige Mal. Ansonsten waren wir sehr schnell eingebürgert und das war dann zwangsläufig die zweite Heimat.
Und was würdest du sagen, wann hat sich dieses Gefühl, oder ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber so eingestellt, dass das jetzt deine Heimat ist? Also wie lange hat es gedauert?
In der Zeit, als ich da war und als ich dann wieder bergbaubeflissener wurde und Deutschland erst recht kennengelernt habe, weil ich ja an vielen Stellen ausgebildet werden musste. Ich musste ja von der Behörde eingewiesene Praxisstellen in Hessen, in Bayern, in Oberpfalz. Also,
relativ schnell, oder? So im ersten Jahr schon.
Also spätestens dann mit dem Abitur.
Ah ja, okay.
So kann man das ruhig formulieren. Aber ich kann das natürlich nicht an einem Punkt wahr machen. Und deswegen habe ich dir die sieben Punkte aufgezählt. Denn wir durften sogar, und das war auch ein Erlebnis dieser Zeit, wir durften dann, weil das Taschengeld ausreichte, die alten Western-Klassiker. Ich werde nie vergessen, wenn wir zur Schule gingen, gingen wir immer an dem Kino vorbei. Und so schön das war, dass wir dann gelegentlich auch mal ins Kino gehen konnten und uns einen Begriff von Amerika schaffen konnten. Und in der Schule, das habe ich also bisher überhaupt nicht erwähnt, da kam regelmäßig ein amerikanischer Sergeant, ein ganz liebenswerter Freund, der uns Tischtennisausrüstung geschenkt hat und der uns auch versucht hat, Demokratie beizubringen. Also das war schon gut gemeint und auch gut ausgeführt. Also nicht nur gut gedacht, sondern auch gut gemacht.
Okay.
Wir haben, glaube ich, auch alle davon profitiert. Sowohl die Zugereisten, die Ausgewiesenen, als auch die Bodenständischen.
Okay. Dann habe ich jetzt zu diesem ganzen biografischen Abschnitt abschließend will ich dich noch fragen, ob du jetzt noch irgendwas gerne dazu sagen oder erzählen wolltest, was wir jetzt noch nicht angeschnitten haben. Wir sind ja jetzt wirklich von deiner Geburt bis Ankunft in Miesbach und die ersten 1-2 Jahre dort. Möchtest du dann noch irgendwas zu erzählen, was dir wichtig wäre, was wir noch nicht angeschnitten haben? Sonst würde ich zu dem allgemeinen Abschnitt übergehen.
Ich würde auch langsam zu dem allgemeinen Abschnitt übergehen, denn ich habe ja viel nebenbei gesagt und du hörst ja aus all dem, was ich so erzähle, die Erinnerung ist eigentlich wirklich positiv auf die Zeit, nicht? Trotz aller Einschränkungen und Alleinsein und ohne Vater und ich darf eins sagen, ich war ja als der Vater Soldat wurde, war ich gerade 11 Jahre und als er wiederkam, war ich 18 Jahre. Das waren 7 Jahre und wenn du das jetzt in meinem Lebensspiel siehst, das war die Pubertät, das war die Aussiedlung, das war Ostrau, Zwangsarbeit. Da war also alles gemischt, was einem überhaupt passieren kann. Verlust des Vaters oder Warten auf den Vater und so weiter und so weiter. Verlieren der Heimat, Schule und alles neu. Und dass das Ganze so positiv ausgegangen ist, ist natürlich ein ungemeiner Glücksfall, dass wir auch nach Oberbayern gekommen sind, wo es besonders schön war. Das waren alles so Glücksanteile, die da eben einfließen in das Gesamturteil. Das ist wirklich bin ja heute noch Fan von Bayern München. Das ist eben. Und wir haben ja ewig lange Klassentreffen gemacht. Jetzt sind sie eingeschlafen, weil wir nur noch 2 sind, die da überhaupt dazugehören, die da auch noch reisefähig sind. Also das ist eben, und ich bin es ja auch nicht mehr richtig in dem Sinne, dass ich könnte das auch nicht mehr mit dem Auto schaffen, sondern nur mit dem Zug. Also das ist eben die Jugendzeit, die wir eigentlich hätten zu Hause machen müssen in Schönstein, und die durch den Krieg uns verdorben wurde, die haben wir doch aus vollem Gefäß in später Jahren in Miesbach nachgeholt.
Ja, das klingt alles in allem ja schon positiv.
Ja, das ist auch positiv.
Okay, Opa, dann möchte ich dir so nach diesem biografischen Interview jetzt noch allgemein fragen, fühlt sich das denn eigentlich für dich an, jetzt über diese Zeit zu sprechen? Jetzt kommt ja gerade auch hinzu, dass du auch deine Erinnerungen geschrieben hast, also das vielleicht für die, die es nicht wissen, dass du das gerade sehr lange an deinen Memoiren saßt. Aber wie fühlt sich das an, nochmal darüber nachzudenken, über diese Zeit zu sprechen? Und wie fühlt sich auch das Interesse der Enkelgeneration an?
Ja.
Beides.
Ja. Also da kann ich nur sagen, insgesamt eindeutig versöhnlich und bereit, das Schlechte zu vergessen. Wir haben überlebt, wir können dem Herrgott nicht genug danken und ich habe Verständnis für die Opfer der Ausweisung, die viel mehr verloren haben als wir. Mein Vater mag das vielleicht schon als ältere Generation etwas weniger versöhnlich beurteilt haben, denn er hat, wenn man das genau analysiert, seinen Lebenslauf, als er gerade richtig Fuß gefasst hatte und Schlossgärtnereileiter wurde da in Schönstein, kam der Krieg und er wurde Soldat. Und als er wiederkam, hat er Mühe gehabt, überhaupt erstmal einen Arbeitsplatz in seinem Beruf zu finden. Das ist eine ganz andere Bilanz, als er hat, für ihn waren das, man kann das auch so formulieren, verlorene Jahre. Zur Enkelgeneration kann ich nur sagen, ich rate ihr und euch nur eines, vergesst nicht, was Deutschland einmal war und was geschaffen worden ist. Der Wiederaufbau des zerschlagenen Landes, die 12 Millionen Flüchtlinge unterzubringen, die Vertriebenen aus dem Osten, meine ich, die einigende Kraft auch in Europa zu werden. Und, man muss so sagen, von 1950 bis heute, das sind immerhin schon fast 75 Jahre ohne Krieg, ohne blutige Opfer. einig und bleibt bescheiden. Das kann ich dazu nur sagen. Ich habe keinen Gedanken an Rückkehr, aber ich habe wunderschöne Erinnerungen und nur Erinnerungen und nicht mehr. Menschen, an Anwesen, an Haustiere, an Landschaften und an die Freiheit, sich zu finden. Und ich kann euch allen und der Jugend und meinen Enkeln nur raten, seht euch die Länder an. Guckt, wo mal die Alten, die Altvorderen mal gelebt haben. Aber behaltet euren Weg und macht euren Weg selber und benutzt die Möglichkeiten, die sich bieten.
Okay. Und was mir so ein bisschen gekommen ist bei der Beschäftigung mit dem Ganzen, wie sich das eigentlich so anfühlen muss, all die Städte, über die du sprichst, dass die entweder anders heißen, zu anderen Ländern gehören oder auch es sie nicht mehr gibt. Und da frage ich mich, wie muss sich das eigentlich für dich anfühlen? Zum Beispiel, das erzähle ich auch kurz für die Leute, die dann zuhören, einmal, als ich ja Urlaub in Bratislava gemacht habe und du mir dann gesagt hast, ja, das hieß ja früher Pressburg und mir das da in dem Moment gar nicht bewusst war, wie sich das für dich dann so, diese Dinge anfühlen.
Ja, das ist gut, dass du auch das Beispiel nennst. Das ist eben so. Ich ärgere mich wirklich nicht. Ich ärgere mich heute längst nicht mehr. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass eben Pressburg Bratislava ist. Das muss man mitnehmen, denn für mich war Tschechisch und Deutsch, ja, ich darf das Wort mal sagen, zweisprachig eben aufgewachsen. Und ich habe natürlich zu berücksichtigen, dass die Tschechen schon seit Masaryk und seit Beneš 1918 unbedingt die Sprennung zwischen Deutschen und Tschechen haben wollten. Vielleicht auch sogar, also nicht nur aus national-egoistischen Gründen, sondern auch einfach, um Frieden zu schaffen. Wenn ich den guten Kern nehme, ist es ja auch tatsächlich so, dass man eben, wenn man nicht zusammenlebt, das haben die beiden mit ihrem verrückten Panslavismus und mit ihrem verrückten Nationalismus nicht bedacht, dass Deutschen und Tschechen in ihrem Land 800 Jahre schon zusammengelebt haben, seit Karl dem Großen schon, der da seine Ostmission gemacht hat, und vorher die Slawen aus dem Osten da die Germanen verdrängt haben. Das ist die Zeit, die Geschichte läuft eben so, wie sie läuft. Da gibt es immer Stärkere und da gibt es immer Schwächere, da gibt es Lebenstüchtigere und Lebensschwächere. Und das mit einem Schnitt plötzlich zu korrigieren, das ist sein Recht, das zu sagen. Es durchzuführen ist schwierig und das hat ja auch viel Blut gekostet. Aber nun ist es passiert. Die haben, die Tschechen, ihren Staat bekommen. Dadurch wurde eine 1000 Jahre alte, echte Symbiose verspielt. Man darf nicht vergessen, dass aus dem Prager Hradschin jahrhundertelang die deutschen Kaiser kamen. Die deutschen Kaiser. Die Kaiser der römischen Republik oder der römischen Kirche, deutscher Nation, die römische Kirche, das römische Reich deutscher Nation, so hieß es. Also das, da war Prag ein riesiges Zentrum, die Luxemburger, die Habsburger, die da von dort regiert haben. Das ist eben so gewesen und das muss man akzeptieren.
Okay.
Und ich will noch dazu sagen, gelitten haben dadurch natürlich die Sudetendeutschen und zwar die Generation meiner Eltern. Meine Generation hatte mithilfe ihrer Eltern wenigstens schon mal die Freiheit der Selbstentfaltung und sie hat sie genutzt. Und unsere Kinder, deine Väter, deine Mutter, meine Enkel, deine Generation, die hatten schon die Chance als Kinder und Enkel von Vertriebenen, die Chance zu vergessen. Und sie ist auch kaum noch in schlechten Erinnerungen, ihr seid auch kaum noch von ganz schlechten Erinnerungen geplagt worden. Ich will nicht mehr zurück, und meine Eltern wollten es auch nicht, aber man darf, man kann, man sollte suchen. Und man sollte die Spuren der Altvorderen sich erhalten.
Okay, das passt ja jetzt auch gut zur letzten Frage eigentlich. In unserem Seminar, da haben wir nämlich auch so uns viel Literatur angeschaut und das ist ja so, dass viele, kommt natürlich auch auf die Generation an, aber nie wieder in die alte Heimat zurückkehren wollten. Du hingegen hast die Region ja später auch wieder öfter besucht. Wie kam das und wie waren diese Besuche für dich?
Ja, ich glaube, dass die Besucher heute deutlich in der Überzahl sind. Es gibt nämlich wieder Patenschaften von deutschen und tschechischen Orten. Es gibt Kirchenrestaurationen, es gibt Friedhofsrestaurationen. Ich habe wie im 30-jährigen Krieg verlorene Dörfer gesehen, wo nur noch Ruinen standen und alte Häuser, die zusammengefallen sind, Friedhöfe, die zerstört, wo denen die Grabsteine gestohlen worden waren. Das ist die eine Seite. Es gab aber auch viele, die da wieder aufgebaut haben. Ich kann nur sagen, ich wollte nicht mehr zurück, auf keinen Fall. Ich wäre auch nie hingegangen. Und bei den Eltern, da gab es sicher viele, die zurückgegangen wären. Aber meine Eltern haben nie die Äußerung, die wollten noch nicht mal, die sind ja auch nie wieder hingefahren. Mhm. Dass ich den Osten mit einem jahrhundertealten deutschen Tradition und seinen deutschen Spuren wieder sehen wollte, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Also besuchen, absolut und ja und immer wieder. Und nur der Rat auch jeden an euch alle, das auch zu tun. Denn dann habt ihr eine Vorstellung, was die Alten vor euch mal, wie die ihre Zeit gesehen haben und was die erlebt haben. Auch an meinen Enkeln, also an dir und deinesgleichen, die dafür zunehmend Interesse haben und die Interesse zeigen, wieder mal zu hinzufahren und anzusehen. Ganz abgesehen treibt mich und mein Beruf als Bergmann, als Geologe, als Mineraloge, als Geochemiker, als Petrologe, Petrograph.
Nur die letzte Frage dazu, wie hat sich das für dich angefühlt, als du dann diese Orte wieder besucht hast oder das nochmal gesehen hast?
Also nicht so, dass ich hier da geblieben wäre.
Okay.
Aber, mein Gott, da waren wir ja und da haben wir das Storchnest am Schulgebäude stand noch, die Störche waren wieder drin, diese 45 in Erinnerung hatte, die waren auch 88, als ich zum ersten Mal mit der Gerlinde da war, immer noch da. Die Kirche stand, der Friedhof stand, die Kirche war von den Grafen Rasowowski gebaut worden in Schönstein. Also ich will damit sagen, das war alles, da wurden ein wesentlicher Teil dessen, was ich jetzt zusammenschreiben konnte, habe ich durch die Besuche wieder gesehen und überhaupt aufgenommen. Mhm. Das glaubst du sicher. Und zwar positiv aufgenommen. Ja. Ich habe nicht das geringste Interesse, da je wieder jemandem was wegzunehmen. Sollen sie doch glücklich werden. Selbst die Münzen, die sie mir geklaut haben in Troppau, im Ausbildung, in der Schule, als wir ausgesiedelt wurden und ich die versteckt hatte im alten Papierraum, wo wir das Altpapier gesammelt haben, das hat mich einer beobachtet, habe ich nie wieder gefunden. Soll er sie haben? Ich bin zufrieden, dass ich nur die Erinnerung habe.
Okay, Opa, dann sage ich schon mal vielen Dank für das Interview und das war sehr interessant und bestimmt ist es auch für die Zuhörer sehr interessant und hoffe, dass vielleicht auch für dich irgendetwas hatte, das nochmal alles so zu erzählen. Für mich war das auf jeden Fall sehr bereichernd und danke fürs Interview.
Und ich sage das selber, schönen Dank, dass du dir die Mühe machst, ganz wirklich, ganz ehrlich. Mhm. Hat keiner von meinen Enkeln, du bist die Erste und Einzige und ich habe das gern gemacht, das gebe ich zu, aber jetzt muss ich auch Schluss machen, ich muss zum Essen runter.
Ja, das war also das Interview mit meinem Großvater. Für mich persönlich war es auf jeden Fall bereichernd. Ich habe sehr viel gelernt, was mir davor nicht bewusst war, über die Vergangenheit meines Großvaters, aber auch allgemein über die Geschichte der Deutschen in Osteuropa, hier in der Tschechoslowakei. Wie ihr gehört habt, war es für meinen Großvater größtenteils eine positive Wendung, dass die Aussiedlung nach Deutschland, weil sich hier anschließend in Bayern ihm viele Möglichkeiten eröffnet haben, seine Kinder hier groß geworden sind, wie Enkel. Für die Generation seiner Eltern hingegen war die Vertreibung aus der Heimat schon ein großes Stück schwieriger, aber auch die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu alt, sodass hier etwas Neues angefangen werden konnte. Allerdings in der Familie seiner Frau, also meiner Großmutter, die ich allerdings nicht mehr wirklich kennengelernt habe, aber dort gab es auf jeden Fall auch Verwandte, die von dieser Vertreibung Traumata erlitten haben. Also es ist natürlich nicht für alle positiv. Und allgemein geht es mir in diesem Podcast mehr einfach darum, euch anhand von der Schilderung des Erlebens meines Großvaters einen Einblick in eine Biografie eines Zeitzeugen zu geben, kann dadurch aber nicht auf das Große und Ganze, also auf das Erleben der restlichen Sudetendeutschen schließen. Hin und wieder wurde ja durch meinen Großvater angerissen, wie es für Bekannte von ihm oder wie Bekannte von ihm das empfunden haben, und immer wieder betont, dass er recht großes Glück hatte. Ich als Teil der Enkelgeneration habe natürlich wenig bis kaum mehr emotionalen Bezug zum Sudetenland, sodass ich mir da auch kein Urteil bilden kann. Allerdings habt ihr meinen Großvater bei der Frage, wie das sich für ihn anfühlt, heute über diese Zeit zu sprechen, ja durchaus sagen hören, versöhnlich. Aber wie gesagt, ist das hier eine individuelle Biografie und das lässt sich nicht auf das Große und Ganze oder darauf übertragen, für alle Sudetendeutschen so etwas zu beantworten. Hier möchte ich euch am Ende noch eine Koproduktion empfehlen, eine deutsch-tschechisch-österreichische Koproduktion, Vertreibung Ozun, das Sudetenland. Hier blicken die Autoren eben einmal auf die Zeit zurück, die wir gerade auch beleuchtet haben, aber auch auf die heutigen deutsch-tschechischen Beziehungen. Und das ist ja auch nochmal sehr interessant. Der Podcast lässt sich auch noch online abrufen, ist eine Produktion des MDRs. Es gab auch eine zweiteilige Doku dazu, die lässt sich momentan nicht mehr ansehen. Beides stammt aus dem Dezember 2020 und da kann man sich auf jeden Fall nochmal weiter informieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, es war interessant und ihr konntet was draus mitnehmen, und sage danke fürs Zuhören.